Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zum nächsten Gebot, im 2. Mose 20, Vers 16. Auch das ist wieder nur ein kurzes Sätzlein. 2. Mose 20, 16. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Oder wie wir es von Luther vielleicht in der Formulierung im Ohr haben, du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Liebe Geschwister, ich habe die Predigt ja unter das Thema gestellt, kein Platz für Lästermäuler. Und möchte gleich mit einer Frage beginnen, was ist wohl die gefährlichste Waffe der Welt? Wir erleben ja immer wieder, auch in der Zeitung geht es oder durch die Presse, schlimmer Waffenmissbrauch und Gebrauch, was ist die gefährlichste von allen? Richtig, die Zunge, es war nun beim Thema auch nicht so furchtbar schwer zu erraten, aber es stimmt ganz genau. Gefährlicher als das schärfste Messer aus Damaszenerstahl, gefährlicher als jedes zweischneidige Schwert, gefährlicher als ein Maschinengewehr, gefährlicher als ein Panzer, ja gefährlicher als alle Neutronenbomben und Atomwaffen der Welt, die Zunge. Für diese Waffe braucht man trotzdem keinen Waffenschein, jeder führt sie ständig mit sich herum, ist also im wahrsten Sinn des Wortes bis an die Zähne bewaffnet. Jeder bekommt sie schon als Kind mit in die Wiege gelegt und übt sich von klein auf im Gebrauch dieser gefährlichen Waffe. Als ich vor vielen Jahren in einer Predigt einmal darauf hingewiesen habe, dass die Zunge gefährlicher sei als alle Atomwaffen, kam von einem jungen Mann anschließend energischer Widerspruch, ich würde damit die Atomwaffen verharmlosen. Nein, ich will die Atomwaffen gewiss nicht verharmlosen. Aber auch nach reiflicher Überlegung bleibe ich bei dieser Aussage. Die gefährlichste und allgemein schädlichste Waffe ist die Zunge. Das können wir zum einen am Flächenschaden sehen, den die Zunge anrichtet. Hunderttausende, vielleicht Millionen wurden durch Atomkraft geschädigt. Aber wie viele Menschen wurden schon durch die Zunge beschädigt, verletzt, verwundet? Vermutlich, liebe Geschwister, ziemlich sicher, absolut jeder, der jemals auf dieser Welt gelebt hat, über diese Welt gegangen ist und ein paar Jahre auf ihr verbracht hat. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ziemlich sicher wurde jeder Mensch mehrfach in seinem Leben ein Opfer der Zunge. Teils seiner eigenen und teils der anderen. Aber auch in einer zweiten Tatsache sehen wir, dass die Zunge weit gefährlicher ist als Atombomben. Denn der Einsatz jeder Waffe, auch der Atomwaffe, geht letztlich auf den schädlichen Gebrauch der Zunge zurück. Das ist der Punkt, der ja auch heute in der aktuellen Diskussion, wenn es um Waffengebrauch geht, ständig missachtet wird. Man fragt direkt wieder nach Waffengesetzen. Keine Waffe hat jemals von sich aus einen Menschen getötet. Es ist immer der Mensch, der die Waffe gebraucht. Und das Problem liegt immer im Menschen und niemals in der Waffe an sich. Aber es ist schwerer, den Menschen zu beherrschen und sein Herz und seine Zunge als Waffen wegzuschließen. Deshalb sucht man nach der leichten Lösung, die in Wirklichkeit keine ist. Die Zunge stiftet Unfrieden durch die Hetzreden, die mit ihr geführt werden und die letztlich dann auch Kriege heraufbeschwören. Wir brauchen als Paradebeispiel nur an die Rolle des Reichspropagandaministers Goebbels im Dritten Reich denken. Seine Hetzreden haben Rassenwahn und Judenhass in die Herzen der Menschen gesät. Seine Parolen haben den Weg geebnet für den totalen Krieg. Das historische Paradebeispiel für die zerstörerische Macht der Zunge. Das Beispiel zu sehen, wie aus dem Wüstentreiben der Zunge alles weitere Unheil hervorgeht. Und das gilt natürlich nicht nur für das gesprochene Wort, es gilt genauso auch für das geschriebene Wort. Wie viele Menschen wurden zwar durch keine Gewehrkugel hingerichtet, aber mit spitzer Feder öffentlich hingerichtet. Wir können als Beispiel aus den letzten Jahren wieder einmal auf Eva Herrmann hinweisen oder auch auf den Politiker Humann. Mit spitzer Feder umgebracht im Prinzip. Überhaupt könnte man hier alleine eine wertvolle Predigt halten über das, was das für die Medien bedeutet. Aber das ist ja nicht unser Hauptthema, deshalb lasse ich es mal weg. Dass durch die Zunge viel Schaden angerichtet wird, gilt nicht nur für die große Weltpolitik, es gilt genauso in der Ehe und in der Familie. Und deshalb hat unser Thema heute noch unmittelbar zu tun mit dem vom letzten Sonntag Ehen mit Bestandsgarantie. Der rechte Gebrauch der Zunge hängt unmittelbar damit zusammen. Dazu eine kleine Anekdote. Wie wahr sie ist oder nicht, weiß ich nicht, aber sie veranschaulicht das Problem. Eine Frau kommt zu ihrem Pfarrer und klagt ihr Leid. Ihr Ehemann geht häufig abends in die Kneipe, dann kommt er spät nachts nach Hause, betrunken, und kaum ist er daheim, geht der Ehekrach los. Was soll die arme Frau in dieser Lage tun? Der Pfarrer weiß schnell eine Lösung, einen Rat. Vielleicht kennt er die Hintergründe der Situation schon ein bisschen. Er schickt die Frau zum Bach und sagt ihr, suchen Sie am Bach vor dem Dorf nach einem kleinen flachen Stein. Und den legen Sie in Zukunft immer in Ihre Sturztasche. Und abends, wenn Ihr Mann wieder in der Kneipe war und spät nach Hause kommt, bevor Sie die Tür aufmachen, nehmen Sie diesen kleinen Stein und nehmen Sie in den Mund und legen Sie ihn unter die Zunge und halten ihn fest mit der Zunge nach unten gedrückt, bis Ihr Mann im Bett ist. Die Frau wundert sich, was das für ein magischer, seltsamer Brauch sein soll, aber sie tut, was der Pfarrer ihr gesagt hat. Einige Tage später ist es soweit. Wieder war der Mann in der Kneipe, deutlich angetrunken, klopft er an die Haustür. Die Frau geht hin, schnell nimmt sie den Kiesel in den Mund, schiebt ihn unter die Zunge. Sie macht die Tür auf, widerlich, wie der schon wieder riecht. Am Türrahmen muss er sich festhalten, dass er ihr nicht gleich in die Arme fällt. Eigentlich würde sie jetzt gerne richtig loslegen, ihm ordentlich den Kopf zurechtsetzen, aber es geht nicht. Sie muss den Mund halten, sie muss die Zunge nach unten drücken, sonst fällt der Kieselstein raus. Also, sie schweigt. Der Mann wundert sich über seine ungewöhnlich schweigsame Frau, schüttelt den Kopf und legt sich schlafen. So ruhig ist er schon lange nicht mehr ins Bett gekommen. Diese Szene wiederholt sich in den kommenden Wochen noch einige Male und dann fällt der Frau eine Veränderung auf. Ihr Mann geht immer seltener in die Kneipe. Er kommt früher nach Hause, wenn er geht. Und überhaupt geht es zwischen ihnen auf einmal wieder viel harmonischer zu. Woran das wohl lag? Der Pfarrer hatte das Problem schnell erkannt. Es hatte seine Wurzel in der scharfen Zunge der Frau, die ihren Mann damit aus dem Haus getrieben hat. Und kaum war diese Waffe stillgelegt durch den Kieselstein im Mund, schon konnte der häusliche Friede wieder anfangen zu gedeihen. Der Volksmund sagt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Liebe Geschwister, wie oft haben wir das wahrscheinlich auch jeder von uns schon im Leben gedacht, wenn ich doch geschwiegen hätte. Vielleicht haben wir wirklich voreilig geredet, gedankenlos, leichtfertig. Vielleicht war auch alles durchaus durchdacht, mit guter, hilfreicher Absicht gesagt. Aber hinterher mussten wir feststellen, es ist nichts Gutes dabei herausgekommen. Meine Worte haben bei aller vielleicht guten Absicht doch nur Schaden angerichtet, wenn ich doch geschwiegen hätte. Deshalb warnt vor den Gefahren, vor der zerstörerischen und auch selbstzerstörerischen Macht der Zunge die Bibel viele, viele Male und sehr eindringlich. Als Beispiel haben wir Jakobus gehört. Ein Beispiel noch aus dem Alten Testament, die Sprüche greifen dieses Thema viele Male auf. Sprüche 13, wer seinen Mund bewahrt, der bewahrt sein Leben. Wer aber mit seinem Maul herausfährt, der kommt in Schrecken. Wir können sagen, der bringt sich auch häufig genug selbst in Schrecken. Die Zunge, sagt Jakobus, ist das kleine Steuerruder, das den ganzen Menschen lenkt. Das gilt auch für die Gemeinde, auch eine Gemeinde von der Macht der Zunge gelenkt. Dabei ist die Zunge letztlich ja das Instrument. Die dunkle Quelle liegt im Herzen des Sünders. Aus dem Herzen des Menschen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Die Zunge aber ist die Sämaschine, die dies böse Saat des Herzens in die Welt hinausstreut. Nun zum Sinn des Gebots selbst. Der eigentliche Sinn versteht sich so sehr von selbst, dass ich darauf eigentlich nur ganz kurz eingehen will. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Vom unmittelbaren Wortsinn her ist also an die Situation vor Gericht gedacht. Wer als Zeuge geladen ist, der soll die Wahrheit sagen. Doch soll den Nächsten nicht durch Falschaussage zu Unrecht belasten und so zu an einem ungerechten Urteil mitschuldig werden. Das ist auch in unserem weltlichen Recht verboten. Und liebe Geschwister, das ist wohl das Allermindeste, was ein anständiger Mensch zu tun hat, was wir von ihm erwarten können und von Kindern Gottes erst recht. Dass wir nicht bewusst Falsches über unsere Mitmenschen sagen, nicht nur vor Gericht, auch nicht beim Dorftratsch und erst recht nicht in der Gemeinde. Bei Kindern Gottes soll und darf das in ganz besonderer Weise nicht sein. Deshalb haben wir als Lesung einige Verse aus Jakobus gehört. Die Zunge ist ein unstetes Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr preisen werden Herrn und Vater und mit ihr fluchen werden Menschen, die nach seinem Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, liebe Brüder, soll so nicht sein. Die Quelle sprudelt doch auch nicht aus derselben Öffnung das Süße und Bittere hervor. Dann die Beispiele mit dem Feigenbaum, der keine Oliven bringt, und der Weinstock, der keine Feigen tragen kann. Wenn in der Gemeinde Jesu schlecht übereinander geredet wird, das will der Jakobus damit in aller Deutlichkeit sagen, dann ist das ein Ding der Unmöglichkeit, ganz wörtlich, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. So wenig wie ein Feigenbaum Oliven tragen kann, so wenig kann sein, dass in der Gemeinde Jesu schlecht übereinander geredet wird. Er knüpft an das Wort Jesu an, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Da müssen wir uns immer wieder an die Brust schlagen und fragen, was sagen die Früchte meines Redens über meinen geistlichen Stand. Dann könnten wir aus den Aussagen des Jakobus schließen, jeder, der schlecht über andere redet, kann nicht Gottes Kind sein. Das wäre zu viel hineininterpretiert, was Jakobus aber mit Nachdruck sagen will, es soll nicht sein, es darf nicht sein und eigentlich kann es auch nicht sein, denn es passt nicht zusammen. Es darf nicht sein und es passt nicht zusammen, dass wir mit derselben Zunge Gott loben, den Schöpfer und Vater, und mit derselben Zunge die Kinder Gottes, die er von Herzen liebt, durch den Schmutz ziehen und damit das Lob Gottes wieder aufheben. Ich kann doch nicht über eine Automarke grundsätzlich sie loben über den Schellenkönig und dann ihre Autos, die sie herstellt, nach Strich und Faden schlecht machen. Passt nicht zusammen. Kann nicht den Schöpfer loben und seine Geschöpfe durch den Kakao ziehen. Geht nicht. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn wir zu ihm gehören, wenn sein Heiliger Geist in uns wohnt und uns leitet, dann sollte die Wahrheit erkennbar in uns sein und dann sollte die Wahrheit aus unserem Munde kommen. Dass wir also bewusst Unwahres sagen und über andere Menschen Unwahres verbreiten, ist im Blick auf unseren Stand als Kinder Gottes absurd. Ein solches Verhalten hat in der Gemeinde Jesu keinen Platz. Deshalb habe ich das Thema auch in aller Entschiedenheit so formuliert, kein Platz für Lästermäuler. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich formulieren soll, rote Karte für Lästermäuler, hätte auch gepasst. Wer sich in der Gemeinde über andere das Maul zerreißt und über sie lästert, der zeigt sich damit selber die rote Karte. Der sollte dringend von Herzen Buße tun, die Sache bereinigen und dann hat er erst eigentlich wieder Platz in der Gemeinde. Nun hoffe ich, dass das bewusste Lästern und Weitertratschen von Falschen bei uns wirklich nicht vorkommt. Ich hoffe das von Herzen. Nicht weniger ernst sind aber unsere Fehleinschätzungen und das schädliche Reden, das aus Fehleinschätzungen hervorgeht. Wahrscheinlich kennen wir doch solche Situationen alle. Da hat irgendein lieber Bruder, eine Schwester in der Gemeinde oder in der Familie irgendwas getan, was wir in den falschen Hals kriegen. Wir sind innerlich empört. Und schon sind wir mindestens im engeren Kreis der Freunde und Vertrauten dabei, negativ zu reden. Kaum haben wir aber ein paar Zusatzinformationen zur Situation erhalten und vor allem mit dem geredet, um den es geht, da entpuppt sich schon alles als ganz anders und völlig harmlos und löst sich in Wohlgefallen auf. Ich denke, solche Situationen haben wir alle schon mehrfach durchgemacht und hinter uns. Wie schnell sind wir aber in solchen Situationen durch voreiliges Urteilen und Reden schon längst am anderen schuldig geworden und haben möglicherweise auch zum Unfrieden in der Gemeinde beigetragen. Deshalb mahnt uns das Gebot, bei allem Reden, bei jedem Wort ernsthaft zu prüfen und größtmögliche Zurückhaltung zu üben. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Es kommt nicht von ungefähr, dass Jesus sagt, dass gerade unserem Reden ein ganz besonderes Gericht gilt. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Ich gehe darauf nicht weiter im Detail ein, das wäre nochmal ein eigenes Thema, aber wir sehen, welches ganz besondere Gewicht Christus dem Reden, den Worten, die aus unserem Munde kommen, beimisst. Luther sagt zu diesem Gebot, dass wir nicht leicht glauben, wo etwas Böses wider den Nächsten ausgestreut wird, sondern zuvor ihn selbst und andere darum fragen und unterdessen alles Gute von ihm denken und reden, bis zum Erweis des Gegenteils, sondern wir von unserem Nächsten und insbesondere von unseren Geschwistern im Herrn Gutes denken, ihnen Gutes unterstellen und Gutes von ihnen reden. Leichtfertige Worte sind ganz schwer wieder einzuholen. Auch dazu eine kleine Beispielgeschichte. Eine Frau hatte über ihren Pfarrer eine wüste Verleumdungsgeschichte aufgebracht. Die ging wie ein Lauffeuer durch die Gemeinde und weit darüber hinaus und richtete viel Unheil an. Nach einiger Zeit wurde diese Frau krank und auf dem Krankenlager bedachte sie ihre Schuld, ging ihr auf, sie bereute es und als sie wieder gesund war, ging sie zum Pfarrer und hat sich entschuldigt. Er hat gesagt, ich verzeih Ihnen ganz gewiss gerne, aber weil mir diese Geschichte so wehgetan hat, möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Gern, rief die Frau erleichtert und freute sich, dass sie zur Wiedergutmachung wenigstens ein bisschen was beitragen sollte. Der Pfarrer sagt, du hast doch Hühner. Er sagt, die Frau, ich habe schwarze Hühner. Gut, dann geh heim und schlachte eines von deinen schwarzen Hühnern. Und dann rupfst du ihm alle Federn ab, fein säuberlich, auch die allerkleinsten, und stopfst sie in eine Tüte und dann kommst du wieder zu mir. Die Frau wundert sich, was sie mit der Tüte schwarzer Federn soll, aber sie erledigt die Sache, kommt einige Zeit später mit der Tüte schwarzer Federn wieder zum Pfarrer. Der sagt so, und jetzt gehst du durchs Dorf mit deiner Tüte und alle paar Schritte streust du ein paar von diesen Federn aus. Und am Schluss nimmst du die Tüte, gehst auf den Kirchturm bis hinauf zum Glockenstuhl und da zu den Schallfenstern hinaus. Durch die Schalläden streust du auf allen vier Seiten die restlichen Federn aus, dann kommst du wieder. Die Frau tut, was ihr gesagt ist, kommt nach einiger Zeit wieder, alles erledigt, teilt sie mit, sagt ihr der Pfarrer, schön. Jetzt habe ich nur noch eine letzte Bitte, jetzt geh mit deiner Tüte bitte wieder durchs Dorf und sammle all die Federn wieder ein. Dann fällt der Frau der Kinnladen runter, sie wird ganz bleich im Gesicht und sagt, das ist doch unmöglich, der Wind hat die ja schon überall zerstreut. Da sagt der Pfarrer, siehst du, so ist es auch mit deinen bösen Worten gegangen. Wer kann sie wieder einsammeln und zurückholen und ihre Wirkung ungeschehen machen? Denk an die kleinen schwarzen Federn, bevor du wieder Worte ausstreust. Das ist die Tragik der Worte, liebe Geschwister. Kein Wort kann zurückgeholt werden, in dem Augenblick, in dem es unsere Lippen verlassen hat. Kein einziges. Es wird selbstständig und niemand kann ermessen, und begrenzen, welchen Schaden es in der Folge anrichten wird oder nicht. Deshalb sollten auch wir, bevor wir ein Wort sagen, bedenken, was es anrichten kann. Und das Beispiel mit den kleinen schwarzen Federn vor Augen haben. Und wenn wir ehrlicherweise nichts Gutes zu sagen haben und auch nichts Heilvolles und Nützliches, dann sollten wir lieber schweigen. Heucheln sollen wir nicht. Das ist bei diesen Reden auch ganz wichtig. Manche Gemeinde macht dann den gegenteiligen Fehler. Man meint, unter Liebe und unter Einmütigkeit, unter Freundlichkeit willen heucheln zu müssen. Es ist ganz falsch. Luther sagt, was fordert Gott in diesem Gebot? Und er gibt die Antwort, die Liebe zur Wahrheit überhaupt. Insbesondere aber, dass wir unseren Nächsten entschuldigen, Gutes reden, alles zum Besten kehren. Wahrhaftiges und Gutes sollen wir reden. Denn auch dieses Gebot sagt uns ja etwas über das Wesen Gottes, dass er der Wahrhaftige und der Gute ist. Und unsere Rede soll zu seinem Wesen passen. Und die Liebe und Einmütigkeit der Gemeinde darf deshalb nicht durch Unwahrhaftigkeit erkauft sein. Das ist eine trügerische und eine brüchige und heuchlerische Ruhe. Vor Jahren war Reinhold Rute zum Seelsorgeseminar in einer Gemeinde. Er war überrascht, als er dann im Laufe der Zeit erfuhr, dass in dieser Gemeinde schwere Spannungen herrschen. Er hat gesagt, es ist üblicherweise so, dass man die Spannungen in einer Gemeinde schon spürt, wenn man den Raum betritt. Da war es nicht so, denn diese Gemeinde war meisterlich darin geübt, alle Spannungen unter den Teppich zu kehren. Das ging aber auf die Dauer nicht gut Und das ist auch nicht der geistliche Weg. Der geistliche Weg heißt Liebe und Einmütigkeit bewahren im offenen Aushalten unserer Schwächen, im offenen Aushalten verschiedener Meinungen und Erkenntnisse. Betonung liegt auf dem offenen, nicht auf dem unehrlichen, heuchlerischen Aushalten, sondern dem offenen. Und dazu gehört auch das Ertragen von Kritik und Zurechtweisung, wo sie sachlich berechtigt ist und in brüderlicher Liebe vorgetragen wird. Wir wissen wohl, dass niemand gerne Kritik hört. Ich auch nicht, gebe ich zu. Trotzdem muss sie sein, auch an mir gelegentlich. Ich gebe zu, es stört mich vielleicht im Moment mal. Wenn ich es als ungerecht empfinde, bin ich vielleicht empört und empfinde es dann als persönlichen Angriff. Noch mehr schmerzt es mich, wenn ich es als berechtigt empfinde. Ich werde nie vergessen, wie ein Bruder vor Jahren mal in meiner Gemeinde mir gesagt hat, du überforderst deine Geschwister. Ich musste es mir sagen lassen. Hat im Moment sehr weh getan, aber es war eine notwendige, eine berechtigte Kritik. Also ich sage ehrlich, ich liebe Kritik auch nicht. Lob tut jeden von uns besser, aber es muss sein, wir müssen es ertragen. Weil wir aber nun wissen, dass niemand Kritik liebt, fällt es uns schwer, am anderen Kritik zu üben, weil wir Angst haben vor der Reaktion. Es kostet deshalb Mut und Kraft, dem anderen offen gegenüberzutreten und ihm ins Gesicht zu sagen, was man zu kritisieren hat. Aber es sollte sein, und wenn wir den Mut zum offenen Reden nicht haben, dann sollten wir den Mut haben, zu schweigen. Hinter dem Rücken anderer zu reden, ist ungeistlich und feige. Sachliche Kritik muss in der Gemeinde aber möglich sein, sonst gibt es keine Möglichkeit zur Korrektur von Fehlentwicklungen und Mängeln. Wer Kritik grundsätzlich nicht ertragen kann, der ist unfähig zur Gemeinschaft. Der Satz ist so wichtig, dass ich ihn nochmal wiederhole, mit 3 Ausrufezeichen versehe. Wer Kritik grundsätzlich nicht ertragen kann, ist unfähig zur Gemeinschaft. Wenn sich jemand grundsätzlich nichts sagen lässt, keine Bereitschaft hat, seine Fehler zu erkennen und mit Gottes Hilfe an seinen Fehlern zu arbeiten, dann wird eine Gemeinschaft mit ihm früher oder später unmöglich sein. Das gilt sowohl für die Ehe wie in der Gemeinde. Nochmal, das Thema des letzten Sonntags greift ganz massiv mit hier hinein. Aus der Eheseelsorge ist das große Drama, was ich immer wieder erlebt habe. Ich bin mit aller Entschiedenheit der Meinung, dass man einer Ehe bis zum letzten winzigen Hoffnungsschimmer eine Chance geben sollte. Aber leider haben wir heute viele Situationen, wo sich mindestens einer von beiden rein gar nichts sagen lässt. Und dann ist eine Hilfe unmöglich. Dann kann im schlimmsten Fall auch eine Gemeinschaft nicht mehr aufrechterhalten werden. Wo aber diese Bereitschaft da ist, Kritik zu hören, Kritik anzunehmen und sich vom Geist Gottes zum Besseren leiten zu lassen, da gibt es dann auch keinen hoffnungslosen Fall. Egal was vorgefallen ist, egal wie tief die Verletzungen sind, wo man wieder anfängt, in Ehrlichkeit und Anstand miteinander zu reden, da können Beziehungen auch wieder wachsen, sowohl in der Ehe wie in der Gemeinde. Was wir reden, sollte nicht nur selbstverständlich wahr sein, es sollte auch hilfreich und notwendig sein. Das Begriff notwendig ist ja ein sehr schönes Wort, wenn wir es ganz wörtlich verstehen, nämlich eine Sache, die eine Not wendet zum Guten. Also was notwendend ist. Auch dazu noch eine dritte und letzte Anekdote in dieser Predigt vom gelehrten griechischen Sokrates. Eines Tages kam zu diesem gelehrten Mann aufgeregt ein Mann gelaufen, vielleicht kennt er diese Anekdote auch. Er sagt, höre Sokrates, mein Freund, das muss ich ihr erzählen wie dein Freund. Halt, sagt Sokrates, halt. Hast du das, was du mir erzählen willst, schon durch die 3 Siebe gesiebt? Der Mann guckt verwundert, 3 Siebe, nein, was meinst du damit? Alles, was wir sagen und reden, sollten wir vorher durch 3 Siebe sieben. Das erste dieser 3 Siebe ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, durch das Sieb der Wahrheit gesiebt? Hast du geprüft, ob es stimmt? Nein, ich habe es erzählen gehört. Ach so, aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Das ist die Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenigstens gut, wenn schon nicht als wahr erwiesen? Nein, sagt der Mann, im Gegenteil, es ist, Sokrates unterbricht ihn, dann lass uns auch noch das dritte Sieb anwenden. Ist es notwendig, mir das zu erzählen, was dich so aufregt? Notwendig? Nein, das ist es eigentlich auch nicht. Da lächelt Sokrates nachsichtig und sagt, also wenn das, was du mir erzählen willst, weder als wahr erwiesen, noch gut ist, noch notwendig ist, dann lass es begraben sein und belaste weder dich noch mich damit. Wahres, Gutes, Notwendendes sollen wir reden. Ansonsten lieber ruhig sein. Wahres, Gutes, Notwendendes. Wie Luther sagt, dass wir Gutes vom Nächsten reden und alles zum Besten kehren. Liebe Geschwister, das ist ganz dringend wichtig, auch in der Gemeinde. Davon lebt eine Gemeinde. Es wird immer Spannungen in der Gemeinde auch geben. Etwas anderes zu erwarten, wäre unredlich und unehrlich. Wir würden uns selber in die Tasche lügen. Wir sind ein Haufen von Sündern, wir werden aneinander schuldig, wir gehen uns auf die Nerven. Das ist so, das wird so sein, das wird immer so bleiben, solange wir auf dieser Welt leben. Aber so wie wir merken, dass irgendwas da ist, da sollen wir gucken, dass wir mit unseren Bemerkungen nicht Öl ins Feuer gießen, sondern wie Luther sagt, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Dass wir dann mit unserem Reden dazu beitragen, dass Frieden entsteht. Und es ist übrigens auch eine Gabe, am anderen Gutes zu entdecken und es lobend hervorzuheben. Lob tut gut. Wie sehr, das habe ich in meiner Vikarszeit erlebt. Mein Vikarsvater war ja Prälat Rolf Schäffbuch, damals noch Dekan. Und er war ein Mensch, der überschwänglich gelobt hat. Im Grunde sachlich gesagt viel zu viel. Er hat also am laufenden Band gelobt und sich am laufenden Band bedankt. Und man musste ganz genau, eigentlich war gar nichts Besonderes geleistet worden, aber er lobte aus Prinzip. Was ich aber interessanterweise festgestellt habe, es hat trotzdem gut getan. Obwohl ich gewusst habe, ich habe dieses Lob eigentlich nicht verdient, ich habe nichts getan, was des Lobes wert gewesen wäre, es baut auf. Es gibt Rückenwind, es motiviert, noch mehr Leistung zu erbringen, mit noch mehr Freude zu arbeiten. Wir wissen alle, Kritik tut das Gegenteil. Kritik lähmt, Kritik drückt nieder, Kritik nimmt uns den Rückenwind, gibt Gegenwind. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir nun alle in eine gewaltige Lobhudelei übereinander ausbrechen müssten, aber grundsätzlich, was sagen die Seelsorger? 10-mal loben, auf einmal kritisieren, das wäre ein einigermaßen angemessener Maßstab. Kritiksucht ist der Sand im Getriebe einer Gemeinschaft. Lieber miteinander und übereinander reden, das entscheidet ganz wesentlich auch darüber, wie wir miteinander leben. Und liebe Geschwister, das entscheidet auch ganz wesentlich darüber, ob wir unter dem Segen Gottes leben und arbeiten oder unter seinem Gericht. So sollen wir miteinander reden und übereinander, dass Frieden entsteht, wo Unfrieden ist. Dass Einheit entsteht, wo Zwietracht herrscht. Dass Verständnis voreinander wächst, wo Missverständnis und Unverständnis das Verhältnis bestimmen. Ich sage es nochmal. So reden, dass Frieden entsteht, wo Unfrieden ist. Dass Einheit entsteht, wo Zwietracht herrscht. Dass Verständnis füreinander wächst, wo Missverständnis und Unverständnis das Verhältnis bestimmen. Und wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann verheißt uns Gott, dass er uns mit überfließendem Segen überschütten will. Mit überfließendem Segen. Wir kennen Psalm 133, vor allem den ersten Vers. Siehe, wie gut und wie lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist so. Aber dieser Vers geht noch weiter, dieser Psalm. In einem wunderbaren Bild, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, sind Gedanken, die im ersten Lied, glaube ich, das wir gesungen haben, mit aufgenommen sind. Denn dorthin hat der Herr Segen befohlen, Leben in Ewigkeit. Dieser Psalm ist ein Bild überfließenden Segens. Der Segen wird in der Gestalt des Öls aufs Haupt gegossen, aber eben gegossen, nicht tröpfchenweise geträufelt, sondern reichlich in Strömen ausgegossen. So reichlich, dass er nicht, wie das eigentlich üblich ist bei einer Salbung, eben ein bisschen in den Haaren bleibt, nein, sondern so, dass die übliche Haartracht es nicht halten kann, dass es hinunterläuft an den Backen, in den Bart und auch ein kräftiger Vollbart diese Fülle überflüssenden Segens nicht halten kann, sondern es träufelt und fließt noch weiter hinein in den Halssaum des Gewands. So fließt das Öl vom Hals hinab bis in die Kleidung. Ein Bild einer nicht aufzuhaltenden Fülle des Segens. Und dann sagt Vers 3, denn dorthin hat der Herr Segen befohlen. Da gefällt mir ausnahmsweise einmal die Formulierung der Elberfelder besser als die der Luther. Luther hat übersetzt verheißen. Elberfelder durfte korrekter übersetzen befohlen. Liebe Geschwister, was für eine Zusage. Da, wo in Liebe, wo Brüder einträchtig und liebevoll beieinander wohnen, da hat der Herr Segen befohlen. Nicht irgendwann in Aussicht gestellt, sondern verbindlich angeordnet in seiner göttlichen, väterlichen Güte. Wo wir also die Zunge recht gebrauchen, wo unser Reden echter Liebe und geistlicher Einheit dient, da fließt der Segen Gottes so überreich in unsere Gemeinde. Das hat der Herr befohlen, verbindlich angeordnet. Damit dürfen wir felsenfest rechnen. So lasst uns, liebe Geschwister, beten, dass wir so miteinander und übereinander reden, dass unsere Gemeinde ganz und gar unter dieser Verheißung, ja unter diesem Gebot des Segens Gottes steht. Denn dorthin hat der Herr Segen befohlen. Amen.